ARD.
Sandi Sprechstunde, der Hip-Hop-Podcast, die neue Ausgabe ist da, brandfrisch zum Wochenende, wie sie es gehört, mit einem heutigen Gast, den ich da habe, vor dem ich schon etwas Respekt habe, das muss ich so schon sagen, weil er eben nicht nur Rapper ist, sondern auch Kollege. Also dem kann ich hier gar nichts vormachen, der weiß ganz genau, wie der Hase läuft, hat auch eine Radiosendung, nämlich wie ich, auch eine Hip-Hop-Show und ist sozusagen der Nachfolger von Vis-a-vis. Also der hat ihre Show übernommen, werden wir gleich drüber sprechen. Heute geht's aber trotzdem insgesamt weniger um ihn als Journalist und Moderator, sondern mehr um den Rapper, der in ihm steckt. Mit neuer Platte ist er nämlich jetzt am Start. Mein heutiger Gast heißt Yuzi Yu. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Hi.
Hey, Tag, na? Also, guten Abend.
Ja, das ist das. Wenn zwei Radio-Nerds sich dann irgendwie treffen, dann macht man es vielleicht manchmal ein bisschen komplizierter, als es eigentlich sein müsste. Wir haben da im Vorfeld schon geguckt, wie kriegen wir das hin, dass die Soundqualität die beste ist und dies und das und überhaupt und haben da über Aufnahmemöglichkeiten und Dezibel und was weiß ich was gesprochen. Denn ich muss sagen, eigentlich muss ich ja jetzt ein bisschen aufgeregter sein als normalerweise, weil dir kann ich ja nichts vormachen. Du verstehst ja was von dem Fach. Du bist ja Kollege, ne? So ist das.
Ja, aber es könnte ja auch positiv sein, dahingehend, dass man so sagt, dass ich sozusagen supportive bin. Könnte ja sein. Ich meine, ich könnte auch boykottieren, aber mal sehen.
Ja, das ist so. Aber wir sind ja, wir sind ja total, es gibt ja keine Konkurrenz. Es gibt ja, wenn überhaupt, eine Mitbewerber, aber in dem Fall ist es ja sogar eher fast schon eine große Mama, die drüber steht. Sag mal, wo hast du deine Show? Was machst du genau? Wann, wie, wo kann man dich hören? So rum. Jetzt machen wir mal ein bisschen Werbung für dich.
Ich bin ja in erster Linie wirklich hauptberuflich Rapper, ne? Aber tatsächlich einmal die Woche begebe ich mich ins Studio beim RBB, bei Fritz, beim quasi Schwesternsender von euch. Und ich mache eine ganz ähnliche Show wie du. Die dreht sich auch um Deutschrap. Genau. Das ist meine Show, die heißt Rap in D, immer mittwochs.
Das quasi. Ist die Show, die Vis-a-vis früher gemacht hat, ne?
Genau, das ist die Show, die Vis-a-vis früher gemacht hat, bis vor so anderthalb Jahren. Und genau, die habe ich jetzt.
Aber du machst das eigentlich ja doch schon länger. Also du hast ja damals, Nightflight hieß deine Show früher. Ich weiß nicht, ob das immer noch ob die auch jetzt wieder so heißt oder ob das dieselbe ist. Aber die hast du, glaube ich, ja damals schon ein paar Jahre gemacht, ne?
Genau, ich habe die richtig lang gemacht. Ich glaube, so 7 Jahre oder so hatte ich eine Nightflight und das war wirklich von 0 Uhr einfach in der Nacht ganz, ganz viel Musik und da habe ich richtig viel so Untergrund-Deutschrap-Stuff gespielt, der normalerweise nicht im Radio läuft. Und dann wurde diese Sendung einfach gestrichen, mitten in Corona, vor so 2,5 Jahren und ich quasi auf die Straße gesetzt, was das angeht. Also ich bin ja trotzdem noch Rapper gewesen, aber das war dann weg. Und dann haben sie mich aber zurückgeholt. Als quasi Visa dann quasi sich getrennt hat von Fritz, haben sie mich dann wieder geholt. Man darf da nicht zu persönlich das nehmen. Das ist ein bisschen wie in den USA, hire and fire. Wenn man einmal raus war, einfach warten, vielleicht kommen sie wieder. Und
die Medienlandschaft ist halt so ein kleines Haifischbecken, aber manchmal darf man dann doch nochmal wieder zurück ins Becken geschmissen werden.
Ja. Ich da wieder. Ach, das ist, ich mache einfach ganz gern Radio. Ich habe da einfach Spaß dran und dann, als sie mich dann gefragt haben, habe ich gesagt, ja, ey, außerdem, ich muss ja sagen, wenn du so Rapper bist, das ist ein sehr, sag ich mal, chaotischer Job. Also du hast keine klaren Arbeitszeiten und das ist ganz gut, wenn du einmal in der Woche zumindest ein bisschen Struktur in deinem Leben hast. Sonst läufst du da Gefahr, wirklich zu vergessen, welcher Wochentag eigentlich ist.
Aber ist das für dich nicht da manchmal doch so ein bisschen schwierig? Also gibt es da Interessenkonflikte, wenn du selber Rapper bist? Also darfst du deine eigene Musik da pumpen oder sagt man nee? Nee, ne? Darfst du nicht, oder?
Wirklich überhaupt nicht. Also ich spiele meine eigene Musik gar nicht, auch nicht mal ein Feature-Part oder irgendwas. Es gab tatsächlich schon, dass Gäste sich einen Song von mir gewünscht haben. Vielleicht fanden die das, also vielleicht auch nett gemeint, ne? Aber dann habe ich gesagt, geht nicht, schmeiß ich raus, geht nicht, kann man nicht machen. Ich fände das auch, ehrlich gesagt, ich fände es auch Panne. Ich fände es echt komisch, wenn ich so sagen würde, ho, jetzt kommt ein Lied von mir. Das ist ganz toll. Das ist irgendwie so in meiner eigenen Sendung. Das hätte so, weiß nicht, so Vetternwirtschaft mit mir selbst wäre das ja.
Ja, dafür gibt's ja dann auch die Konzerte. Da kannst du ja deine eigene Musik dann spielen und hoch und runter und mehrmals. Und macht man sowas eigentlich? Also wenn so eine Nummer so richtig beliebt und bekannt ist und die Leute wünschen die sich und wollen sie vielleicht noch ein zweites Mal hören. Also hast du das schon mal gemacht, dass du eine Nummer auch mehrmals am Abend beim Konzert spielen musstest oder gespielt hast?
Habe ich auch schon gemacht, ja. Ja, aber das ist wirklich eine Ausnahme gewesen. Ich habe einen Song, der heißt Berliner Partybullen. Der ist schon ein bisschen her. Der dreht sich um diese Polizisten, die da beim G20-Gipfel sich so krass daneben benommen haben und so Party gemacht haben und dann nach Hause geschickt wurden. Und dieser Song, den habe ich schon diverse Male, zweimal auf dem Konzert gespielt. Einfach, weil das der vorletzte Song ist. Und der ist aber meistens der, der am meisten eskaliert mit Moshpit und hast du nicht gesehen, Wall of Death und so. Und die Leute, wenn die noch nicht genug haben, dann fordern die den einfach nochmal. Ist schon auch ein bisschen Bierzelt bei mir.
Ist das so eine Nummer, die könnte man jetzt in der Rap-Show spielen, also in der Sprechstunde? Also wenn das jetzt deine Sendung wäre, würdest du die Nummer spielen oder sagst du, das ist zu weit weg?
Doch. Nö, das ist Trap. Nö, das ist Trap. Ich mach ja keinen Schlager. Ich mache ja wirklich Musikrichtungen, sag ich mal, die ich auch selber vertreten kann. Also das ist einfach eine Trap-Nummer. Das ist eher so, ja, das ist halt so auf die Fresse Trap, sag ich mal. Also wenn du die in deiner Sendung heute spielen willst, dann
Wir können ja damit jetzt mal anfangen, oder? Hören wir doch da mal rein. Dann haben wir mal so ein erstes musikalisches Statement gesetzt und dann sprechen wir gleich weiter mit dir. Sollen wir das mal so machen?
Das ist vielleicht nicht so repräsentativ für mich, aber let's go. Nee, lass den machen, der ist gut. Der Bar Jan Böhmermann hat den mal gepostet. Der fand den super. Also insofern, vielleicht gefällt das ja einigen Leuten.
Ja, wenn also sogar Jan Böhmermann das schon gepostet oder geteilt hat, dann müssen wir da wohl oder übel auch mal reinhören und dann können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich selbst ein Bild machen, selbst entscheiden, ob das nun eine coole Nummer ist oder doch nicht so. Kleinen Ausschnitt vom Berliner Partybullen gibt's jetzt. Top. Die ganze Nummer findet ihr wie immer auf unserer Spotify-Playliste auf Sandy Sprechstunde.
Berliner Partybullen stürzen ab in der Hansestadt. Schusswaffen, Oralverkehr, wir blasen den G20 ab. Oberkörper frei, so wie Rambo. Ballern, bumsen, blasen, Sonder.
Jetzt haben wir mal in Berliner Partybullen reingehört. Eine Nummer, die Jan Böhmermann schon gepostet oder geteilt hat. Merkt man sowas dann direkt, wenn so einer dann die eigene Nummer irgendwie spreadet, dass dann irgendwie da mehr Klicks kommen oder die Leute das Teil kaufen oder irgendwie, oder ist er dafür doch nicht groß genug?
Jan Böhmermann, als der das gepostet hat, das war richtig, richtig gut. Der hat das sogar mehrfach, der hat es einmal erwähnt in der Show und dann hat er es irgendwie ein paar Wochen später nochmal erwähnt und dann haben die das in ihre Liste da gepackt, für die in Bumsi oder wie die heißt. Und das hat mir wirklich richtig, richtig viel gebracht. Also der hatte aber auch eine krasse Reichweite, ne, mit der ich natürlich nicht, sowas habe ich nicht alle Tage. Und das hat wirklich viel gebracht, ja, für den Song. Aber man muss fairerweise, der Song, der ging eh schon so ein bisschen viral, weil der kam damals raus, also Berliner Partybullen kam raus, wirklich eine Woche, nachdem das passiert war, worauf sich das bezieht. Und wir haben das dann, ursprünglich war das gar nicht ein Lied von mir, sondern wir haben das gemacht für eine Satire-Show bei Fritz. Und nicht bei Fritz, beim RBB, sorry. Und das haben die dann vom RBB auf ihrem Facebook-Kanal gepostet. Und RBB ist ja eher, sag ich mal, also das, vor allem das Fernsehen, oder hat halt viele so 40, 50, 60 plus Leute, und die haben das dann auf ihrem Facebook-Kanal, dieses Video rausgebracht, ne? Jetzt, man kann ja auf Facebook auch Videos hochladen, und dann, da ging das richtig steil, weil die Hälfte der Leute fand es super witzig und die andere Hälfte der Leute ist ausgerastet vor Wut. Und das ist genau das, was man natürlich will, wenn man sowas macht. Und es war sehr amüsant, irgendwelche Boomer zu lesen, die dann sich aufgeregt haben. Und ich so denke, Leute, hab doch mal ein bisschen Humor, so krass ist der Song jetzt auch nicht. Also so, ich sag jetzt mal so beleidigend oder so. Aber es war super zu lesen. Also es hat mir großen Spaß gemacht. Und da hat das dann innerhalb von kurzer Zeit auf Facebook, dann haben das 1 Million Leute angeguckt und die Kommentare sind explodiert. Ich wünschte, das würde mal mit meinen neuen Sachen passieren.
Du musst vielleicht wieder mehr polarisieren, aber ich glaube, so ein bisschen auf dem Weg dazu bist du. Aber da sprechen wir gleich drüber. Vorher, du hast gerade gesagt, das ist eine Nummer, die dich jetzt nicht 100% repräsentiert, die zwar bekannt war und die man mit dir in Verbindung bringt, aber die jetzt nicht deinen Musikstil gut beschreibt. Was würdest du sagen von den Nummern, die du bisher rausgebracht hast, also jetzt mal noch nicht die ganz neuen, sondern irgendwie die in der Vergangenheit liegen, die können wir jetzt mal spielen, um den Leuten mal wirklich zu zeigen, wie du klingst und was du machst?
Ich denke, mein bekanntestes Lied oder eins meiner bekanntesten ist Love Songs, heißt das. Und ich würde sagen, das ist schon ziemlich repräsentativ für das, was ich mache. Also sag ich mal, schon energetisch, aber in dem Fall so, ja, so eine Introspektive über mein eigenes, in dem Fall meine eigene Beziehungsunfähigkeit, so ein bisschen ging das, und meine eigene emotionale Kälte sozusagen. Aber halt dann doch mit, sag ich mal, schnell gerappt und ein bisschen härter gerappt. Also nicht, ich verfalle nicht in so ein ganz langsames oder wie man sich das dann vielleicht vorstellt, sondern halt schon durchgeballert, sag ich mal. Und genau, der Song hat auf jeden Fall, der ist ja am meisten gestreamte, also Ich denke, der ist ganz repräsentativ. Der ist allerdings von 2018, muss man dazu sagen. Und deshalb denken da Leute immer noch, ich sei immer noch in dieser Phase meines Lebens. Bin ich aber nicht, aber egal. Ich würde immer einfach mal hören und dann kann man sich ja selber ein Bild machen.
So machen wir das und dann geht's gleich weiter mit Yuzu bei uns im Interview.
Denn ich kann eure Love sonst nicht fühlen. Egal wie weich sie mag, Forscher spülen. Der Handel mit den Narkosen erblüht. Egal in welchen Farben ihr den Pathos versprüht. Und ich kann eure Love sonst nicht fühlen. Egal wie weich sie mag, Forscher spülen. Der Handel mit den Narkosen erblüht. Egal in welchen Farben ihr den Pathos versprüht.
So, jetzt haben wir schon mal zwei ältere Nummern von dir gehört. Gerade auch eine Nummer, wo du selbst gesagt hast, von 2018. Wo die Leute immer noch denken, du bist immer noch so in dieser Phase und ich habe auch gedacht, eigentlich du bist jetzt so zwischenzeitlich so ganz seriös drauf und lässt in dein Inneres blicken und sozialkritische und politische Statements und was weiß ich was. Und jetzt habe ich mir deine neue EP angehört und die geht genau in die andere Richtung. Warum jetzt wieder so?
Ja, irgendwie, da sind zwar schlagen zwei Herzen in meiner Brust und ich habe, als Berliner Partybullen rauskam oder auch German Angst, also die ersten Sachen, die mich ein bisschen auf die Landkarte gebracht haben, die waren ja eher, sag ich mal, so bissig, satirisch, könnte man so sagen. Also so ein bisschen weiter weg von mir, mehr kommentierend. Und dann habe ich angefangen, diese sehr persönliche Musik zu machen, mit Shibuya Crossing, dem Album von 2018 und dann quasi die Fortsetzung Millennium 2020 und Juni, das letzte Album war auch so. Und ich habe mich sehr stark darauf, ich habe gesagt, das ist eigentlich die Musik, die ich machen will oder die ich selber auch von mir hören will. Und habe mir so ein bisschen verboten, dieses Lustige, dieses etwas Klamaukigere, Ironische oder halt so ein bisschen dieses von mir weg zu machen, weil ich gesagt habe, das hat keine emotionale Tiefe, habe ich mir so selber so ein bisschen gesagt. Und ich wollte auch nicht mehr in diese Schublade gesteckt werden, weil das ist früher oft passiert, dass Leute mich in diese Schublade gesteckt haben, so ironische Musik oder lustige Musik. Und ich fand das immer unfair, weil ich gedacht habe, meine bekanntesten Songs oder die ich selber am besten fand, sind null ironisch oder null zynisch oder null gar nichts in die Richtung, sondern es ist sehr introspektiven. Und ich hatte einfach keine Lust mehr, in diese Schublade zu kommen. Und jetzt habe ich aber gemerkt, dass mir das selber fehlt. Ich habe einfach Bock. Ich habe einfach Bock, Sachen zu machen, die halt eher, sag ich mal, ja, eine Satire auf irgendwas sind. Und habe mir das selber wieder erlaubt, erst jetzt. Und die ganze EP ist quasi so eine Idee gewesen, wo ich gesagt habe, diese ganzen geilen, aber gleichzeitig dummen Ideen, die ich habe, die will ich jetzt endlich mal wieder machen. Und dann, weißt du, wenn Leute mich dann in diese Schublade stecken wollen, dann ist das halt jetzt so. Dann können sie sich ficken.
Aber hast du dann zwei verschiedene Fanlager so? Also die einen, die sagen, wir mögen nur diese, ein bisschen blöderen Nummern und die anderen, die sagen, nee, ich mag es eigentlich nur, wenn er total ernst ist.
Ich glaube, dass diese ganze Kritik sowieso ja nicht von Leuten kommt, die Fans sind. Diese Kritik kommt ja immer von irgendwelchen Leuten, die zwei Lieder gehört haben und sich dann daraus eine Meinung gebildet haben und irgendwie denken, ach, sein Gesicht ist so, seine Musik klingt so, ich weiß jetzt, wie der ist. Die Leute nehmen sich ja keine Zeit. Also Leute, die dich kritisieren. Ich glaube, meine Hörer selber, die, also wie bei einem Freund oder so, kommt man ja mit Ambivalenzen klar. So, ne? Da kannst du sagen, ja, der hat halt mal einen lustigen Tag und mal einen depressiven Tag. Ja, also ich glaube, für die Hörer selber ergibt das voll Sinn, weil das ja beides ich bin, weißt du? Mein Zeug schreibt ja nicht irgendjemand anders und drückt mir das dann auf oder gibt irgendeinen Imagewechsel, sondern das ist ja für einen Menschen nicht ungewöhnlich, sag ich mal, eine humorvolle Seite zu haben und eine kaputte Seite zu haben. Oder das bedingt sich ja nicht, also es bedingt sich ja sogar eventuell gegenseitig. Und ich glaube, diese ganze Kritik kam von außen. Da habe ich mir dann auch irgendwann gesagt, hey, meine Leute, die zu meinem Konzert kommen, die wissen das total zu schätzen, dass es witzig ist und, keine Ahnung, sowas wie jetzt TNT oder so sehr tief in meine Psyche auch reingeht. Ja, das sind ja nur zwei Seiten der gleichen Medaille. Das sind ja beides ich. Irgendwo ist meine Perspektive ja trotzdem ich.
Wir hören mal jetzt in eine erste Nummer von deiner neuen EP rein. Der Jusmeister, habe ich das richtig ausgesprochen oder gibt es da wieder irgendein...
Die EP heißt der Jusmeister, genau.
Schick mir den Check, das ist die erste Nummer. Wir hören immer rein und dann sprechen wir gleich über den Track, ja? So machen wir es, oder?
Alles klar.
Schick mir den Check nach Kirch am Unterteck. Ich komm aus dem Kaff, aber fick dich im Rap. Was sagt das über dich bitte jetzt? Provo ist am Set mit den Drums, go run, pump, pump.
Also schick mir den Check, and if you don't know, dann wisst ihr es jetzt. Wir haben kein bisschen Respekt. Provo ist am Set mit den Drums, go on.
Schick mir einen Check, auch wieder nur einen kleinen Schnipsel. Ganzen Track gibt's natürlich wieder auf der Playliste zum Podcast, heißt auch Sani Sprechstunde. Schick mir einen Check. Da hast du selbst gesagt, dass du, ich zitiere dich jetzt mal, aus einem kleinen Kaff kommst. Kirchheim unter Teck ist tatsächlich nicht der größte Ort. Jetzt wohnst du aber in Berlin, oder wie ist das?
Ich wohne jetzt schon relativ lange, also 12 Jahre in Berlin. Und ich wohne tatsächlich in Kirchheim schon nicht mehr. Jetzt kommt der Real Talk, ja, die Wahrheit hinter diesem Song. Ich wohne schon seit dem Jahr 2003 nicht mehr in Kirchheim.
Nein.
Naja, aber das ist ja so, man kriegt ja quasi den Ort seiner Teenagerjahre. Also ich habe in Kirchheim gelebt von 11 bis 21 mit einem Jahr Pause dazwischen in den USA, aber so grob, ne? Also 9 Jahre habe ich da gelebt. Die prägen ein Jahr. Also das prägt mich jetzt mehr. Also diese 9 Jahre in Kirchheim haben mich mehr geprägt als die 12 Jahre in Berlin, auf jeden Fall. Andere Zeit von elf bis 21, da wird man ja zur sozialen Person, zum Mann, da wird man.
ja klar, das ist so erste Liebe, erstes Mal, erster, da hast du das Rappen wahrscheinlich auch angefangen in der Zeit, oder? Oder wie war, oder schon vorher, oder wie war
nee,
das?
Nein, ich habe nicht vor 11 angefangen zu rappen, wäre geil, aber heutzutage gibt's das sicherlich, damals war das nicht so der Fall. Ich habe da auch angefangen zu rappen, genau. Meine ganze Hip-Hop-Sozialisation ist auch extrem von Stuttgart geprägt. Weil wir natürlich da so als Teenies sind wir da hingefahren zum Skaten und in die Plattenläden, damals noch in den Soundshop und so, und da waren dann meine großen Idole auch. Ich war großer Fan von den Massiven Tönen und da habe ich mir 1995 auch das erste Album von denen, nicht 95, 97, da war ich 15, habe ich mir dieses Massive Töne Album gekauft, die älteren Semester werden es kennen, das heißt Kopfnicker, und es hat mich weggepustet. Ich glaube, ohne das Album würde ich gar nicht selber rappen.
Ja, und man war allein schon so stolz, wenn man in diese Läden gegangen ist, Soundshop und so, weil dann so diese Leute, die man selber bewundert hat, wie so ein DJ Emilio, ja, wo man immer gedacht hat, boah, der ist ja ein Star, das ist ja einer der bekanntesten Hip-Hop-DJs, aber der musste halt eben auch in den Plattenladen arbeiten, weil man halt auch kein Millionär wurde damals damit. Und das war schon eine coole Zeit.
Hey, Emilio, ne? An Shoutouts an Emilio. Ich habe 2003 mit meinem Homie Bonzi Stolle unser erstes Album, nenne ich es jetzt mal, rausgebracht, Massive Chicks Back from the 80s. Und der war der Einzige der ganzen Stuttgarter Hip-Hop-Szene, der das gedickt hat. Und wir waren damals auch voll geflasht, weil wir waren so Teenies und so jemand aus der Kochose kommt dann und so und sagt so, das ist voll geil. Und wir waren so, wow, krass. Alle anderen haben uns nur belächelt, aber der war cool. Der hat es als erster gesehen.
Ja, das muss man vielleicht nochmal so ein bisschen erklären für die neueren Semester. Die Kolchose, das war so dieser Hip-Hop-Zusammenschluss in Stuttgart. Einmal gab es in Hamburg die Mongo-Clique und dann eben die Kolchose in Stuttgart, wo sie alle drin waren. Freundeskreis und die Massiven und Afrop und dieser ganze Dunstkreis, der noch drumherum geschwungen ist mit bis hin zu Gentlemen und was weiß ich was. Also das war schon eine coole Zeit damals, die viele von uns geprägt hat. Besonders die, die nicht mehr 15 oder 18 sind, sondern eben jetzt ein bisschen älter sind. Meinst du, du bist manchmal, also fühlst du dich manchmal zu alt für den Rap oder hält das jung? Weiß gar nicht, wie alt du bist eigentlich.
Naja, das sage ich jetzt hier auch lieber nicht, aber Leute, die jetzt gerade die Geschichte gehört haben, ich frage mich auch manchmal, ob ich solche alten Klamotten auspacken soll oder ob ich den Jugendwahn mitmachen soll und so tun, als sei ich 25.
Als wenn es nie Plattenläden gäbe, sondern immer nur digital. Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, genau. Aber wir haben es ja jetzt eh schon aufgelöst. Insofern, was war die Frage, ob ich mich zu alt fühle für Rap? Jein. Also es gibt schon so, also ich merke schon, dass es dann so Sachen gibt, wie jetzt diese TikTok-Trends und so, dass ich das einfach nicht überreißen und auch nicht will, ist mir auch zu blöd. Aber auf der anderen Seite denke ich, wie muss das in den 60ern mit Rock'n'Roll gewesen sein? Ne? Also ich sag mal, in den 60ern gab es ja keine alten Rock'n'Roller. Ja? In den 80ern sah es dann schon anders aus. Da gab es dann schon alte Rock'n'Roller und die haben einfach nie aufgehört. Das ist so, und ich frage mich so, spielen nicht Pink Floyd immer noch und AC/DC, obwohl da Leute dann auch sterben aus diesen Bands? Und ich denke halt, dass man immer noch denkt, man könnte als Rapper zu alt sein, kommt auch daher, dass Rap noch nicht so alt ist. ich glaube halt, dass man irgendwann, also weißt du, man guckt ja heute nicht auf Rockmusik und sagt, hä, warum macht denn so ein, keine Ahnung, warum macht Keith Richards denn noch Rockmusik? Dann sagst du so, ja, natürlich macht er noch Rockmusik, der hat ja quasi die geprägt, ne? Genauso ist das ja in Deutschland, es gibt ja auch in Deutschland einige Rapper, die mehr als 10, 15 Jahre älter sind als ich und die das trotzdem noch machen. Und ich finde es nicht komisch bei denen, weil ich so denke, ja klar, das ist halt deren Rock'n'Roll.
Wir bleiben jetzt mal in unserer Zeit, in der wir jetzt gerade sind, mit deiner neuen EP. Was spielen wir jetzt? Raccoon finde ich eine geile Nummer, so vom Beat her. Gefällt mir sehr gut. Ich habe noch nicht so ganz geblickt, worum es da durchgeht, außer dass du da ein Waschbär bist. Aber wir hören einfach mal zusammen rein.
Das ist eine Metapher. Also Raccoon ist eine Metapher. Aber wir können ihn ja mal hören und dann können wir mal drüber reden, was das für eine Metapher sein kann.
Machen wir so, wir hören mal rein. Raccoon. UZU ist bei uns am Start.
Ich bin ein Raccoon.
So, Raccoon, UZU, jetzt die große Erklärung.
Also der Raccoon, ich weiß nicht, eigentlich ist ja ein Song erklären wie ein Witz erklären, aber vielleicht machen wir das mal trotzdem. Ich versuche den jetzt mal zu erklären, weil selbst der Producer Provo, der den Beat gemacht hat, hat mich gefragt, was soll das eigentlich?
Ja, ich habe ja auch gesagt, so ganz verstanden habe ich es nicht, aber so.
Ja, naja, also die Idee war, dass quasi wir in einer Welt leben, in der alles relativ furchtbar ist und das sehr unterdrückend ist und weißt du, wir leben in einer Welt mit Klimawandel, Krieg und du weißt ja, was halt einen so die Laune verdirbt und wir leben aber auch in einer Welt, die ganze Zeit Erwartungen dazu hat, ja? Also man muss sich dazu die ganze Zeit verhalten. Und die Idee vom Raccoon ist einfach, dass ich mich in einen Raccoon verwandle und ein Waschbär niemanden Rechenschaft ablegen muss. So ein Waschbär ist einfach nur ein Waschbär. Der tut Waschbär-Dinge. Und das ist quasi eine Art Befreiung. Sozusagen, ich kündige die Menschenwelt. Ich bin ein Waschbär jetzt. Und dann könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken. Denn Waschbären regeln ihren Shit. Und das war mein Ding. Und das andere, warum ich das mit den Waschbären gesagt habe, ist, dass Waschbären einerseits, also die sind sehr nachtaktiv. Und ich bin auch sehr nachtaktiv.
Es ist aber schon so, wenn man nachtaktiv ist, die Leute blicken einfach nicht, dass sich der Rhythmus von nachtaktiven Leuten einfach nur verschoben hat. Also also bei mir geht es ganz oft so, dass mein Umfeld sich da totlacht drüber, dass du mich im Endeffekt vor 11 Uhr morgens nicht so wirklich hundertprozentig irgendwie ans Telefon kriegst oder so, weil sie immer, der pennt ja total lang, aber dass du deinen Shit dann im Endeffekt einfach länger erledigst, wenn die anderen schon im Bett sind, das blicken die gar nicht, weißt du? Die denken immer, man hat einfach nur einen total kurzen Tag und pennt die ganze Zeit, ne? Ist ja nicht so.
Ja, das ist tatsächlich, ja, da sprichst du was an. Das ist tatsächlich genau so, auch für mich, also auch bei mir. Also die Leute denken so, ah krass, wie kannst du denn so spät aufstehen? Und dann denke ich mir nur so, ja, wie kannst du schon um 7 Feierabend machen? Da fange ich an zu arbeiten. Also so, ne, das ist ja völlig egal. Man kann, wann man arbeitet, also gerade heutzutage, das ist, ich denke mal so, die sollen mal lieber aufs Ergebnis gucken. Ja? Solange ich noch quasi mein Label, mein Management, mein Radioredakteur und mein Rapper und Auftritte und Organisator in einem bin, scheine ich ja noch genug zu machen.
Du hast gesagt, du machst ja sehr viel anderes Zeug auch noch nebenher. Ich habe jetzt mal bei so ganz, jetzt wirst du natürlich als Journalistenkollege mich wieder gleich rügen, aber ich habe mir natürlich jetzt meine First Source Wikipedia rausgezogen, wo hier alles schön aufgelistet ist, was du bisher gemacht hast oder einiges davon. Also Redakteur bei Spiegel Online warst du, Autor für verschiedene Fernsehformate, wie die Sat.1-Krimiserie K11, Kommissar im Einsatz und die Reality-Soaps Die Mädchengang oder We Are Family, So lebt Deutschland.
Ja.
Das ist ja aber, das ist ja schon sehr bunt gemischt, oder?
Ja, da sieht man mal, Wikipedia ist nicht 100% trustful. Also bei Spiegel Online habe ich mal für 2 Monate im Videobereich was gemacht. Also mich da als Redakteur da reinzuschreiben, weiß ich nicht, wer das gemacht hat. Stimmt nicht. Also würde ich nicht so sagen. Es stimmt nicht, dass ich nichts gemacht habe da, aber da sieht man nicht immer alles glauben. In Wikipedia steht auch, dass ich in erster Linie in Yokohama gelebt hätte als Kind. Das stimmt aber nicht. Ich habe in erster Linie in Tokio gelebt. So, und was diese Fernsehformate angeht, das stimmt, darüber habe ich auch gerappt schon. Wir reden aber gerade bei zum Beispiel Die Mädchengang und We Are Family über 3 Monate oder 4, bis ich gekündigt habe. Und für alle Leute, die interessiert, was danach oder was dieses so eine Phase war, es gibt einen Song, der heißt Model in Tokio und von mir, und da rede ich darüber, was quasi da passiert ist in der Zeit.
Sollen wir den spielen?
Also wenn man es noch, können wir gerne spielen.
Ja. Wollen wir auch mal reinhören? Model in Tokio von Use You klingt so.
Du könntest Model sein in Tokio. Wärst du in Tokio nicht schön? Du könntest Catwalk laufen, Fotos schießen, Leggings tragen.
So. Also nicht Yokohama, sondern Tokio. Da ist Blumio doch auch gerade, ne? Irgendwie, der ist doch wieder zurückgegangen nach Tokio und macht von dort aus jetzt gerade diese ganzen Imitat-Rap-Geschichten. Ich weiß nicht, ob du das. Tauscht man sich da irgendwie so aus, wenn man zumindest aus derselben Rap-Szene kommt und du lange, ich weiß nicht, wie lange warst du in Tokio?
Also als Kind 5 Jahre und als Erwachsener nochmal ein Jahr.
Also 2 Deutschrapper, die viele Jahre in Tokio verbracht haben. Wie gesagt, Blumio jetzt wohl wieder zurück in Tokio. Ich weiß nicht, kennt ihr euch? Tauscht man sich da irgendwie aus? Also seid ihr überhaupt miteinander irgendwie connected?
Nee, wir kennen uns tatsächlich nicht. Er ist ja aus Düsseldorf und ich verfolge natürlich, was er macht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er weiß, wer ich bin. Aber ich habe das irgendwie mitbekommen, dass er zurück nach Japan gegangen ist wohl. Aber ich finde, es sieht so aus, als sei er wieder in Deutschland oder zumindest für diese Sachen wäre er wieder in Deutschland. Aber ich kann es nicht sagen. Und ich meine, wir leben ja in der Future. Also ich meine, er kann das ja machen, von wo er will. Und ganz im Ernst, ich kann es verstehen. Ich glaube, wenn ich jetzt ganz frei wählen könnte, ich würde auch lieber in Japan leben. Als in Deutschland, ja, auf jeden Fall.
Was hat dir in Japan so viel besser gefallen als in Deutschland?
Ey, ich fühle mich, die Menschen sind einfach besser zueinander. Irgendwie, Deutschland ist ein, das ist nicht nur Deutschland oder Japan, sondern Deutschland allgemein ist halt ein irgendwie relativ passiv-aggressives Land oder manchmal auch aktiv-aggressives Land. Japan ist auch ein bisschen wärmer von der Temperatur. Ich finde, das spielt auch noch eine Rolle. Und ich liebe einfach das. Aber ich meine, da sind wir wieder bei der Kindheit, ne? Also, was prägt einen? Mich hat da die Kindheit da ganz krass geprägt. Deshalb liebe ich das. Und verstehe mich nicht falsch, ne? Ich habe jetzt hier keine rosa-rote Brille. Japan hat Aspekte in ihrer Gesellschaft und so, die ich persönlich nicht cool finde, wo ich jetzt nicht mein ganzes Leben verbringen wollen würde. Aber wenn ich könnte, ich würde sofort nochmal 1-2 Jahre zurückgehen.
Also, ein wahrer Japan-Fan, finde ich gut. Wir haben 2018 ja schon das Album Shibuya Crossing von dir geschenkt bekommen und da ging es ja auch um diese Zeit dort. Kann man nochmal reinhören. Jetzt wollen wir aber erstmal in die neue EP reinhören, die jetzt frisch an den Start gekommen ist. Jetzt darfst du dir meine Nummer wünschen. Ich habe mir jetzt schon 2 gewünscht. Was soll man hören?
Geistschreiber. Geistschreiber ist ja eigentlich das Herzstück der EP.
Herzstück der EP, hast du gesagt. Hören wir mal rein. Kurzen Ausschnitt von Geistschreiber. Gibt's jetzt für euch. Geistschreiber habe ich euch auch auf die Playliste von Sandi Sprechstunde als ganzen Track gepackt. Klar, wie alle Nummern hier, kurzen Ausschnitt immer im Podcast, ganze Nummer dann auf der Playliste. Bonzi Stolle ist das Feature. Das ist das einzige Feature auf der Platte, ne?
Einziges Feature auf der EP, jetzt auf der anderen wird's. Also es kommt im Oktober noch eine EP, da gibt es dann andere Features noch.
Warum hast du das so aufgeteilt? Also sind die Songs dann jetzt schon fertig oder ist das so beides Vorgeschmack auf ein Album oder wieso dieser Weg zu releasen?
Naja, die Frage ist, ja okay, das sind jetzt mehrere Fragen in einem. Also ich habe angefangen mit, ich habe irgendwann gesagt, ich möchte jetzt mal intensiver mit Provo zusammenarbeiten. Das ist ein Produzent aus München, mit dem ich schon seit 20 Jahren kenne. Und der hat einige Songs von mir in der Vergangenheit produziert. Also wer meine Musik kennt, das ist zum Beispiel 7-Eleven ist von ihm, Männer ist von ihm, How Dare You und einige meiner bekanntesten Songs sind von ihm. Und ich habe so gesagt, warum eigentlich nicht mal mit dem arbeiten, weil der ist ein bisschen anders. Also ich wollte einfach, Der macht einfach andere Musik. Also heutzutage klingt ja alles so gleich, das ist alles so zugeschnitten auf diesen, sag ich mal, Streaming-Algorithmus, ne? Und alle wollen immer dasselbe machen. Und ich hatte das Gefühl, Provo, der ist so ein bisschen krummer und schiefer und so ein bisschen, also im positiven Sinne, ne? So ein bisschen far out. So, der macht was ganz anderes. Und ich wollte einfach Sound machen, der mich nicht selber langweilt, weil mich sehr viel langweilt, was rauskommt. Und Und dann haben wir angefangen, diese Musik zu machen. Und das wurde, wie die meisten Songs, die ich mit Provo gemacht habe, relativ düster und hart und so. Und zwischendurch habe ich aber immer wieder diese Witznummern gemacht, wie Geistschreiber oder Dorfzampano oder Raccoon auch ein bisschen. Und habe so gemerkt, das geht gar nicht zusammen. Wir wollten ein Album machen, aber das ist einfach kein Album. Das macht musikalisch keinen Sinn zusammen. So. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann machen wir jetzt zwei EPs. Also das ist der künstlerische Grund, ja, warum wir das gemacht haben. Es gibt aber auch noch einen Grund, der einfach mit dem Jahr 2023 zusammenhängt. Und zwar, ich sag's mal aus künstlerischer Sicht, heutzutage ist es sehr frustrierend, ein Album zu machen. Weil du hängst dich anderthalb Jahre irgendwie oder zwei Jahre oder so, je nachdem wie lange man braucht, in so ein Projekt rein, ne? Und es fickt auch deinen Kopf einfach. Und dann kommt das raus und in dieser schnelllebigen Zeit kann es sein, dein Album kommt raus und eine Woche später ist egal. Ja? Und man fragt sich manchmal so, wofür mache ich das? Ja? Und da habe ich das Gefühl, vor allem wenn du, ich bin ja nun mal auch mein eigenes Label und Management und so scheiße das klingt, aber wenn ich auf die Zahlen gucke, dann sehe ich, okay, es sind vor allem die Songs, die ich irgendwie als Single released habe oder extra rausgebracht habe und ein bisschen Fokus drauf gelegt habe, die viel gehört werden. Ne? Und das ist das, was man als Künstler nun mal will. Ja? Klar, Leute wünschten, wir wären alle irgendwelche komischen Picassos, denen es dann egal ist. Aber es ist halt nun mal nicht egal. Ne? Das ist ja auch ein unternehmerisches Risiko, was ich mit jedem Ding mache und so. Und das muss dann auch ein bisschen gehört werden. So, ich kann nicht einfach sagen, ich mache eine Platte. So eine Platte ist ja nicht umsonst. Ja? Also ich stecke da sehr, sehr viel Geld rein. Das ist auch mein eigenes Geld. Das fällt nicht vom Himmel oder aus irgendeinem Major-Label raus, sondern das ist mein Privatkonto, was da in diesen Songs liegt. Und dann will man ja auch, dass das viel gehört wird.
Mhm.
Genau, und dann muss man sich fragen, ist dieser Release-Weg über ein Album wirklich im Jahr 2023 noch sinnvoll? Ja? Also wenn man möglichst viele Leute erreichen will, auf gar keinen Fall. Weil mit dem Album erreichst du niemanden mehr. Also nicht niemand, aber das ist für Romantiker sicherlich ganz schlimm, dass ich das sage, aber da ist es vielleicht sogar besser, man macht zwei EPs, wo man sagt, hey, ich mache zwei EPs und leg jeweils einen Fokus auf mehrere Songs, wenn es nur darum geht, dass die auch gehört werden, als wenn ich ein Album mache. Man kann das selber gucken. Guck mal von deinem Lieblingskünstler das Album an. Und da siehst du die Streams, kannst du sehen bei manchen Anbietern, wie viel die machen. Und da siehst du die Albumtracks, die gehen unter. Die fallen hinten runter. Da machst du Songs für die Mülltonne sozusagen. Und früher hat man anders Musik gemacht. Früher hat man ja Musik gemacht und gesagt, naja, also wenn ich früher Alben gehört habe, ein großer Fan von Alben, dann war das ja so, dass quasi ich das Album immer durchgehört habe. Und manche Songs haben mich erst beim dritten oder vierten Mal überhaupt gecatcht. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Sache nicht mehr so viel Raum gegeben wird. Nicht von allen, gibt schon auch noch Musikfans, aber in dieser schnelllebigen Zeit nicht mehr von allen. Das ist leider die Wahrheit. Das ist keine positive Botschaft, die ich hier Leuten, Musikromantikern überbringe, aber so ist es halt nochmal.
Gut, wir sind hier im Podcast ja ehrlich und beschönigen nichts, aber Stimmung haben wir jetzt trotzdem so ein bisschen runtergezogen, ne?
Ja. Naja, ich frage mich manchmal wirklich, ne? Sollte ich öffentlich solche Sachen sagen, wieso, dass man sich natürlich als jemand wie ich, der sein eigenes Privatgeld in ein Album steckt, natürlich Gedanken machen muss, wie man das verkauft. So blöd das klingt, ja? Die Leute wollen immer nicht, die wollen, dass Künstler am liebsten gar nicht über Geld nachdenken. Und das ist der Grund, machen viele Künstler auch nicht, das ist der Grund, warum viele Künstler dann nicht von der Musik leben können oder das nicht funktioniert oder so. Ja, und ich bin eigentlich immer großer Fan von, hey, mach's doch transparent, erzähl doch, wie es wirklich ist, ja, damit die Leute es auch einfach verstehen.
Jetzt hast du ja gesagt, eigenes Geld reingesteckt und alles, also kann man da dann auch mal so richtig drauf machen, so richtig Minus machen oder würdest du sagen, das rechnet sich schon am Ende alles immer irgendwie, wenn eben auch nicht so krass, wie man sich das manchmal wünscht oder wie ist das?
Also natürlich kannst du mit einem Album massiv Minus machen. Also ich sag mal, bei mir ist es so, die EP, ne, ich sage jetzt nicht, was die gekostet hat. Leute, die ein bisschen sich auskennen, können das dann ausrechnen. Aber die EP, die müsste so viel Streams machen, die refinanziert sich vielleicht in den nächsten 5 Jahren, wenn es hochkommt. Also, und dann habe ich noch keinen Cent verdient. Also dann habe ich noch umsonst quasi viele, viele Wochen gearbeitet dafür. Also das ist die Realität, das muss man so sehen. Das ist auch nicht, Leute versuchen immer eine Maske und eine Schablone auf alles anzuwenden. Es gibt Künstler, die recoupen ihr Album in der ersten Woche, ja, natürlich. Und es gibt Künstler, die recoupen niemals. Und dann fragen die Leute mal, ja, warum? Und dann sage ich, naja, also die Leute sehen nicht, was sozusagen dahinter steht. Ne? Solche Sachen wie Mischung, Master, Videos, Artwork, Fotos, das kostet alles Geld. Ja? Ich bin kein 19-Jähriger mehr, wo das mal eben der Kumpel aus der Schulklasse macht, sondern das sind alles Profis, die da arbeiten. Aber das kostet sehr viel Geld. Und ich möchte aber auch nicht in dieses Weinen verfallen. Ja? Viele verfallen ja dann in dieses Weinen. Ich mag das auch nicht, wenn Künstler in dieses Weinen verfallen und sagen, ah, oh, ist alles so teuer und dann kann ich nicht. Ich sage, ja, I see you, I feel you in your dreams. Nein, jedenfalls, was ich sagen will, ist, es ist okay. Ja, ich verhungere jetzt nicht, sondern man muss das einfach anders denken. Bei mir ist so, bei mir geht alles auf live. Ja, also bei mir, ich muss Live-Konzerte spielen. Mit Live-Konzerten kann ich Geld verdienen, weil da viele Leute kommen. Und die Alben, sag ich mal, die sind eher dafür da, dass Leute meine Musik hören, die mögen und sich dann denken, hey, Use You, den muss ich mal live sehen. Und ganz im Ernst, meine Live-Shows, die sind auch sehr energetisch und machen, glaube ich, sehr viel Spaß, um es mal positiv zu sagen. Aber auf die Frage, ja, na klar, also natürlich können Platten, das ist einfach teuer, das zu produzieren. Das kann im Minus landen. Ja? Das heißt aber nicht, dass du selber im Minus landest. Sondern es kann sein, dass du Minus machst mit der Platte und Plus mit der Tour.
Also würdest du sagen, dass das dann manchmal doch mehr Stress und Hobby oder sagen wir mal vielleicht Liebhaberei ist, als jetzt so ein richtiger, rentabler, guter Job? Weil er klingt ja jetzt schon so, als wenn das manchmal nicht alles nur so easy peasy Traumjob ist und alles geil und so. Also wie ist das?
Also ich kann sagen, dass die Songs zu schreiben und aufzunehmen sicherlich, sage ich mal, der kleinste Teil der Arbeit ist. So viel kann ich schon sagen. Also sage ich mal, das ist der Spaßteil. Das ist so der warum man es macht, ja? Dass man sich da so ausdrücken kann. Und dann kommt der große, der Eisberg unten drunter. Und man sieht es dann, die Spitze des Eisbergs. Und das ist auch okay. Ey, ganz im Ernst, das ist ja auch nicht das Problem von, weißt du, ich weiß auch nicht, wie der Muffin produziert wird, den ich gestern gegessen habe, ja, wo das Mehl herkommt und so Zeug, ne? Das muss ja auch nicht jeden interessieren. Aber klar, ich saß vor kurzem bei meinem Friseur und habe mit ihm so ein bisschen gequatscht und habe gemeint, ja, ich bin gerade so busy, mache eine EP und so. Und dann meinte er, ja, was muss man da alles so machen? Und dann kommt man so ein bisschen ins Reden. Und dann meinte der so, ach so, also ich dachte jetzt, man nimmt den auf und dann ist das fertig. Und ich war so, nein, schön wär's. Nee, aber ja. Aber wie gesagt, ich will auf gar keinen Fall, ich mag das immer nicht, wenn Künstler in so Weinen über ihre Arbeit verfallen. Jeder hat es immer am schwersten.
Okay, also gutes Schlusswort dazu, würde ich jetzt mal sagen. Wir müssen mal ein bisschen die Stimmung jetzt wieder heben. Wir hören jetzt einfach mal in eine weitere Nummer von dir rein. Die klingen ja alle so ein bisschen lustiger vom Beat her, zum Beispiel Dorfzampano. Ich glaube, das ist jetzt ganz gut, wenn wir da mal einen kurzen Ausschnitt hören, nachdem wir die Schattenseiten des Businesses jetzt so ausführlich beschrieben haben. Jetzt reden wir über die positiven Seiten deiner Arbeit, nämlich über deine neue EP. Kleinen Ausschnitt vom Dorfzampano gibt's jetzt.
Der Dorfzampano, er boxt dich weg bei der Hockette und er rotzt das Pep auf dem Wiesenfest und beim Moped-Treff. Der Dorfzampano.
Zampano, das ist auch so ein schön antiquiertes Wort. Ich wüsste eigentlich jetzt echt noch nicht, wer diesen Ausdruck noch so richtig benutzt. Gut, ich glaube, antiquiert sagt man auch nicht mehr so wirklich. Aber Zampano, das ist schon so, das ist schon ein bisschen eingestaubt, finde ich.
Ich finde das einfach ein geiles Wort. Zampano ist doch ein geiles Wort. Ich finde, man weiß dann auch, was damit gemeint ist. Ich habe da so einen ganz klaren.
Aber es gibt viele so alte deutsche Wörter, die irgendwie wieder so zurückkommen in den jungen Sprachgebrauch, oder?
Das ist ja auch das Geile an Sprache. Also deshalb macht man das ja. Ich finde ja insgesamt, ich weiß noch, dass früher so die Leute sich aufgeregt haben darüber, dass Rap irgendwie die Sprache verdreht. Und da habe ich gedacht, ja klar, das ist doch gerade das Geile daran. Das will man doch. Ja? Leute haben gesagt, ja, Haftbefehl, der redet ja gar kein richtiges Deutsch. Wo ich so denke, ja doch, der redet halt so geilen Slang. Das ist halt Hammer. Also das ist halt Kunst, das ist Kreativität. Das ist geil. Also wo ist denn die Kreativität, wenn man die Sprache einfach nur benutzt, wie sie immer benutzt wurde? Das ist langweilig.
Ja, aber ich glaube, das war schon immer so. Also ich glaube, Wörter, die durch Musik, durch Lieder irgendwie bekannt geworden sind und dann auf einmal jeder irgendwie nachgemacht hat, ich glaube, das ist jetzt auch kein Phänomen von heute irgendwie. Das ist ja eigentlich auch ganz gut. Und Ja, ich glaube, das gab es so schon immer irgendwie, ne?
Ja, oder so geile Worte, die es nicht mehr gibt. Gibt Dufte, Knorke, Tofte, so was so die Kids der 60er, 70er gesagt haben. Auch einfach so geilen Slang. Da werden die Eltern auch schon gesagt haben, was ist das denn? Das ist doch kein deutsches Wort. Wo ich so denke, ist doch scheißegal, was das ist. Das ist einfach geil. Ja, aber ich meine, das sagt viel über...
Aber sagt man Dufte nicht noch in Berlin? Ich dachte immer, das ist so, das gehört so noch dazu, so zur Berliner Schnauze, Dufte. Dit ist Dufte.
Ich glaube, das sagt man nur so als Gag. Also ich höre das nicht. Also, nein, schade. Ich fände es aber gut, wenn man Dufte sagen würde. Mensch, das ist aber Dufte. Das wäre doch der Hammer. Ich finde das halt, das sagt sehr viel über die Menschen aus, ne? Dass sie quasi an ein Kunstwerk rangehen und sagen, das ist aber nicht akkurat in quasi im Duden oder so, wo ich so denke, was ist das für eine komische Herangehensweise an Kunst? Dass man das erwartet. Also das war ja wirklich oft ein Argument. Ich gehe doch auch nicht in ein Museum, gucke mir ein Picasso an und sage, ja, aber so sieht das ja in der Realität gar nicht aus. So sieht auch Mensch nicht aus, der hat doch nicht beide Augen auf der rechten Seite. Also so.
Es wird richtig tiefgründig bei uns. Wir könnten an der Stelle auch wirklich noch ewig weiterreden. Ich würde sagen, wir machen das auf jeden Fall so, dass wir zur nächsten EP ein weiteres Interview miteinander führen und dann über alles weitere sprechen, was wir zwar noch miteinander zu besprechen haben.
Ich habe voll Bock, also wenn du Bock hast, nochmal zu reden, die nächste EP kommt im Oktober zu meiner Tour. Ich gehe im Oktober.
Das ist aber fest ausgemacht jetzt.
Das machen wir fest aus. Ich gehe im Oktober auf Tour und dazu kommt dann die zweite EP raus. Also sozusagen dann mit Start der Tour im Oktober kommt dann die zweite EP. Also die wird ein bisschen düsterer. Also hört jetzt erstmal die bisschen lebensbejahendere, die jetzt draußen ist.
Wir freuen uns drauf. Yuzu im Herbst. Danke. Hören wir uns wieder. Danke, dass du da warst.
Bis dann.
Yuzu in Sandy Sprechstunde als Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und als Radioshow natürlich auch bei Das Ding vom SWR. Immer donnerstags ab 22 Uhr. Macht's gut und bis bald. Ciao.
Das Ding. Das Ding. Live.